drei Frauen aus Deutschland in unserer Zeit. Hier eine Angestellte in einem Kräutergeschäft, 2B-Lage in der Innenstadt und auch ein 2B-Leben. Dort eine Justizministerin, die zum Opfer eines Attentates wird. Und zwischen ihnen und ihre Geschichten beständig miteinander verwebend eine Lateinlehrerin. Silke Aschauer heißt sie. Sie liebt die antiken Texte, vor allem die von Tacitus, und leidet an einer Erkrankung. Und sie ist die Erzählerin in Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«.
Als eine Lateinschülerin, die in einer römischen Stadt, nämlich Trier, aufgewachsen war, bin ich sehr schnell in der römischen Antike gelandet, habe viel Tacitus gelesen. Tacitus ist ein wunderbarer Historiker, den ich nur zum Lesen empfehlen kann, der nicht nur Geschichte erzählt, sondern eben Geschichte mit einer Melancholie erzählt. Und diese Melancholie und diese Genauigkeit einfach, mit der er Details beschreibt, hat mir immer sehr gut gefallen.
Ich gehe auf schwankendem Grund, sage ich mir täglich. Eine Studienrätin sollte nicht schwanken. Der Lehrplan ist eine festgestampfte Masse. Zu viel, zu viel, zu viel Beton, tönt es aus den Klassen. Alles muss dekliniert werden. Nicht nur die Artikel, Substantive, Adjektive, Pronomen. Die Deklination ist eine Stolperfalle. Der Kaiser dankt, des Kaisers neue Kleider, dem Kaiser Ehre erweisen, den Kaiser ehren. Die Schulstunden, die müden Tage, den Fehlern keinen Raum geben, die Geduld der Lateinlehrerin strapazieren, die Falten der Toga zurechtzupfen. Hat man die Römische Republik nicht verherrlicht? Die Iden des März studieren, den Kaiser Nero nicht umstandslos zum Bösen abstempeln, dem Mantel der Geschichte misstrauen, den Tücken des Ablativus Absolutus ausweichen.
Sehr geehrte Frau Ministerin, Ursula Krechels Roman ist unser Thema im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Gespräch und Lesung, hier mit Nils Beindker. In ihrem Werk hat sich die Schriftstellerin vielfach mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt, darunter in Landgericht. Sie erzählt darin die Geschichte eines aus der Emigration zurückgekehrten Juristen. Das Buch wurde 2012 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Eine der vielen Ehrungen, mit der das literarische Werk von Ursula Krechel gewürdigt wurde. In ihrem neuen Roman erzählt sie von der Gegenwart, von drei Frauen aus unserer Zeit, von einer angestellten und alleinerziehenden Mutter, von einer Ministerin und von einer Lehrerin. Ebenso von einer Gesellschaft, die immer mehr von Verrohung und Gewalt gezeichnet ist. Beim Gespräch für den Podcast Buchgefühl wollte ich von Ursula Krechel wissen, wie dieser Stoff zu ihr gekommen ist.
Der Stoff kam auf einen Umweg zu mir. Zunächst wollte ich über einen Stalker schreiben, der sich immer näher an eine Ministerin herantastet und eher gefährlich wird. Dieses Ende ist im Buch geblieben. Aber ein Mann, der gewalttätig war, wurde mir dann doch irgendwie zu, nun ja, erzählerisch zu uninteressant. So habe ich mich dann mit seiner Mutter beschäftigt. Seine Mutter ist eine Verkäuferin in einem Kräutergeschäft geworden. Die Mutter ist eine liebenswürdige, aber doch etwas schlichte Frau. Die Mutter muss erzählt werden. Wer erzählt die Geschichte über den Sohn und die Verkäuferin? Das macht eine Frau, die Kundin ist im Laden. Und diese Kundin ist außerdem eine Lateinlehrerin. Die Lateinlehrerin wiederum liest mit ihrer Schule, mit ihrer Klasse, liest sie Tacitus. Sie liest Tacitus, die Abschnitte über Nero und über seine Mutter Agrippina. Und so sind die vier Stränge miteinander verbunden, eigentlich auf sehr einfache Weise, obwohl es sich vielleicht ein bisschen kompliziert anhört. Die kreuzen sich immer wieder und das ist die Konstruktion insgesamt des Buches.
Eine Konstruktion, die einfach klingen mag, Ursula Krechel, die aber eben doch ihren Reiz hat, gerade in der Art und Weise, wie diese Geschichten dann miteinander verschachtelt sind. Wir haben schon über die drei Frauen in der Jetztzeit geschrieben, eine davon eben Eva Patarak. Sie lebt mit ihrem erwachsenen Sohn in Essen. Er ist erwachsen, hat sein Studium geschmissen und verschwindet in Computer- und Pizzawelten. Und Eva wiederum arbeitet in einem Heilkräuterladen, nicht 1A-Lage, sondern 2B-Lage. So beschreibt sie auch ihre eigene Existenz. Als 2B. Was ist das für eine Frau? Was hat sie schreibend an dieser Eva interessiert?
Es hat mich eigentlich ihre Normalität interessiert. Es hat mich interessiert, dass sie von ihrer eigenen Schüchternheit, von ihren eigenen Mängeln so sehr überzeugt ist. Und diese Mängel machen es wiederum interessant, über sie zu schreiben, weil sie ist angestrengt, sie will auch für den Sohn selbstverständlich das Beste. Und hinzu kommt sie in eine Lage, dass eben der Kräuterladen oder eben das System der Kräuterläden, in dem sie gearbeitet hat, von einem Konzern aufgekauft wird. Und sie wird auf klassische Weise eben von einem Konzern geschluckt. Und der Job, den sie eigentlich liebte und der eben kommunikativ war, ich sagte schon, die Erzählerin war da, möglicherweise auch die Ministerin, als sie früher noch Zeit hatte, einzukaufen mit ihren Kindern. So ist dieser Kräuterladen eigentlich eine Art von stillstehendem Ort, bis er eben verschwindet, im Buch geworden.
Aber eben auch eine Bühne für die Geschichten, um sie zusammenzubringen, wie Sie das schon erläutern. Wir erfahren aber mit Eva eben auch von der Welt der Angestellten, die erfolgsabhängig arbeiten müssen und etwa daran gemessen werden, wie viele Kundenkarten sie am Tag vermitteln oder auch nicht. Ja. Ein Weg zu den Kranichen allein bleibt für Eva ein Fluchtpunkt. Sie hat schon auch tagtäglich mit sehr großen Umständen zu kämpfen, oder?
Ja, das hat sie zweifellos, weil der Druck ist ja unglaublich. Also das heißt eben, die Verkäuferinnen oder wer immer werden ja pausenlos kontrolliert. Der Erfolgsdruck ist groß. Die Leere auch oder die müde Verzweiflung, wenn der Laden leer bleibt und sie kann ja nichts daran machen, ob Kunden kommen oder nicht. Das versuche ich schon sehr deutlich zu machen. Und Sie sprachen schon von den Kranichen. Es gibt Wünsche, es gibt Sehnsüchte. Sie möchte einen Ausflug machen in ein Gebiet, wo man Kraniche sieht. Und die Kraniche haben eigentlich, ja, wie vielfach, das Falkenmotiv in der klassischen Novelle eigentlich gar nicht so viel damit zu tun. Aber die Kraniche sind ein Sehnsuchtspunkt, ein Wunsch, nach oben zu schauen, in eine schöne Formation zu schauen, die sich bewegt und so weiter.
Ja, ein Fluchtpunkt für Sie, der ja im Roman dann auch eben ein großes Motiv wird. Ja. Die zweite und für das Erzählen dann eben auch zentrale Figur, Sie haben das schon erwähnt, Ursula Krechel, ist die Lateinlehrerin am Gymnasium, Silke Aschauer aus Bayern kommt. Sie versucht, ihre Schülerinnen und Schüler auf andere Weise mit der alten toten Sprache vertraut zu machen, mit Exkursen auch über Gewalt und Krieg in der Kaiserzeit unter Nero. Silkes Freund ist Sozialwissenschaftler und in der Welt unterwegs. Der Wunsch, selbst Mutter zu werden, wird sich für sie nicht erfüllen. Sie leidet unter sehr starken Menstruationsbeschwerden, was in ihrer Geschichte auch eine große Rolle spielt. Warum wird diese Silke dann so wichtig im Roman?
Sie ist die Erzählerin des Buches. Sie ist die Erzählerin, die aus ihrer Erfahrung oder aus ihrer Begeisterung, dass Tacitus ein großartiger Geschichtserzähler ist, selbst in die Gegenwart weist und selbst eine Geschichte erzählen möchte, nämlich die einerseits der Lateinlehrerin, die sie selbst ist, und zweitens die Geschichte eines Niedergangs eines schönen Ladens und drittens natürlich die der Ministerin, sodass sie einfach aus dieser Zeit, die sie hat, in dem sie krank geworden ist, in dem sie im Krankenhaus liegt, eine Art von Konstruktion bildet. Die Frage ist auch immer, das Buch ist auch ein Buch über das Urheberrecht. Die Ministerin interessiert sich für das Urheberrecht, das fällt ja auch in ihr Ressort. Und die Frage ist bei Silke Aschauer, bei der Lateinlehrerin, darf sie das, darf ich das? Sie möchte über die Ministerin schreiben oder die Frau aus dem Kräuterladen. Eva Patterak wehrt sich dagegen, geschrieben zu werden. Und das ist natürlich ein Projekt oder ein Problem. Ein ästhetisches Problem, auch ein ethisches Problem, mit dem viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen umgehen, weil ich erfinde mir einerseits Personen, ich lehne mich an Personen an. Und wie weit darf ich das? Wie weit möchte ich das? Oder können sich die Personen in einem Roman auch gegen ihre Autorin wehren? Und das tun sie in diesem Falle.
Und diese ästhetischen und auch ethischen Fragen, die spielen auch in der Romankonstruktion eine große, ich finde, sehr spannende Rolle. Gleichzeitig für Silke essentiell wird eben auch ihr Leid, ihre Beschwerden, diese nehmen im Roman einen großen Raum ein. Silke macht dieses Leiden in ihrer eigenen Erzählung auch sehr offensiv zum Thema und bemerkt auf der anderen Seite, da wären wir auch bei einer ethischen, ästhetischen Frage, dieses Leiden ist bislang kein Thema in der Literatur. Warum War Ihnen das wichtig, über Silke auch über ja derart fundamentale Fragen, die wenig gespiegelt werden, in der Öffentlichkeit nachzudenken?
Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, indem ich über die Gewalttätigkeit in der Antike sie übersetzen lasse. Dieses Morden und Hinwerfen von Austauschen von Menschen, und dementsprechend gab es die Möglichkeit, einfach zu sagen, wie kann ich denn, bevor im Buch Gewalt geschieht, in der Gegenwart, bevor ein Attentat geschieht, wie kann ich denn auf leise Weise Blut fließen lassen? Und so kam es eben, dass in Silkes Körper eben das Blut übermäßig fließt, dass sie also unter Hypermenorrhoe leidet und auf dramatische Weise blutet. Und ja, ich habe mir eigentlich vorher gar nicht so viel überlegt. Als ich es geschrieben hatte oder während ich schrieb, dachte ich, dass Geburt, die Menopause in der Literatur plötzlich wichtig ist. Aber ein solches zentrales Problem, einfach alle 4 Wochen einfach in einer vollkommen anderen körperlichen Verfassung zu sein, mehr oder weniger, für ihr in sehr dramatischer Weise, gibt es eigentlich nicht. Und deswegen war mir dieses Thema als ein, ja, vielleicht als eine, als ein weißer Fleck, der Blutfleck als ein weißer Fleck in der Geschichte des Schreibens auch wichtig.
Und ich finde, es ist sehr eindrücklich, sehr eindringlich und auch bewegend gelungen, dieses Leiden anschaulich zu machen, auch für Männer, Leser wie mich, die sich das sozusagen ja auch nur vorstellen können, was es bedeuten mag. Also ich könnte mir auch vorstellen, das Schreiben über dieses Thema war durchaus fordernd, oder?
Ja, das war's. Also auch eine Grenze zu finden, das auszubalancieren, dass es in der Sprache stattfindet, dass es nicht sozusagen als eine Art von ja, dramatischem Geschehen da ist, sondern einfach eine suggestive und gleichzeitig eine zurückhaltende Sprache dafür zu finden.
Die dritte Frauenfigur, Ursula Krechel, ist die Ministerin, Mitglied des Deutschen Bundestages aus dem Wahlkreis 145. Das ist, glaube ich, Hamm-Unna. Sie ist konfrontiert unter anderem mit der Diskussion um das Hinweisgeberschutzgesetz, das Whistleblower-Gesetz und andere wichtige Rechtsfragen unserer Zeit. Am Ende des Romans, so viel können wir vielleicht verraten, wird die Ministerin Opfer einer Gewalttat, eines Messerangriffs bei sich zu Hause im Garten in Essen. Und anders als Eva Padarak und Silke Aschauer bleibt sie namenlos, und wir sehen sie auch eher im parlamentarischen und ministeriellen Alltag. Was hat sie an der mit dieser Frau, mit der Ministerin, so durch und durch geregelten politischen Welt interessiert?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Welt so geregelt ist, in die ich sie gestellt habe.
So stelle ich es mir vor, jedenfalls,
ja, natürlich
mit Vorlagen
ist,
und Staatssekretärin.
Ja, natürlich
und all
ist
dem.
Die Zeit durchgetaktet. Und ich habe mir natürlich Organigramme von Ministerien angesehen. Das sind strenge Hierarchien. Ich glaube, das Justizministerium hat 698 Mitarbeiter. Also das sind Riesenmaschinen im Grunde genommen mit kompliziertesten Abteilungen. Und was mich interessiert hat, ist, dass es eine Frau ist, die vorwiegend, ihr Hauptthema ist der Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist natürlich etwas, was wir im Moment sehen, dass es verteidigt werden muss. Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik auf so heftige Weise. Und zweitens, dass sie Freude hat am Gestalten. Und das Gestalten hat ja nicht unmittelbar etwas mit Macht oder mit Bündnissen zu tun, sondern mit einer Vorstellung von Recht, das sie hat. Und diese Vorstellung vom Recht ist dadurch geprägt, dass sie eben auch, ja, Dinge liest, die ins Haus kommen. Und diese Dinge, die ins Haus kommen, als Briefe an die sehr geehrte Frau Ministerin, es sind zum Teil auch komisch oder etwas abwegig. Und ich versuche ihr einfach einen Boden, einen Nährboden zu schaffen, der ihr einerseits eine Bodenständigkeit und einfach auch eine Vorstellung von Theorie. Was will ich denn mit der Politik? Was will ich denn, indem ich einen Apparat habe, in dem Recht gemacht wird? Recht machen ist ja eigentlich eine großartige Sache. Ich habe mich vielfach in meinem schriftstellerischen Leben mit juristischen Fragen beschäftigt. Ich weiß gar nicht genau, warum das so gekommen ist, im Landgericht und später auch wieder im Geisterbahn. Aber es scheint mir ein zentrales Werkzeug eigentlich zu sein, was mich interessiert.
Unbedingt. Und über die Briefe wird ja dann auch wiederum eine Spiegelung möglich. Wie wird sozusagen das Recht auch auf Seiten derjenigen kommentiert, die von dieser Rechtsprechung, dieser Rechtsgebung dann betroffen sind? Also ja, das ist ja dann auch sozusagen wiederum ein kommunikativer Moment. Und dann ist eben diese Gegenwart dieser drei Romanfiguren mit ihr dann unsere eigene Gegenwart fortwährend verbunden mit der Vergangenheit. Sie haben das schon erwähnt, Ursula Krechel, mit der römischen Geschichte und insbesondere mit der Kaiserzeit und der Regentschaft Neros. Der Roman beginnt ja auch mit der ersten Thronrede Neros und den Worten »Beste Mutter«. Optima Mater, diese Worte werden auch leitmotivisch im Roman wieder aufgegriffen. Mhm. Die Verehrung zu Agrippina, der Gründerin von Köln, hat Nero nicht davon abgehalten, die eigene Mutter ermorden zu lassen. Und damit sind wir im Prinzip auch im gewalttätigen Urgrund des Romans. Was hat Sie interessiert an der Verbindung und Verschränkung der Zeitebenen?
Ich habe den Roman angefangen zu schreiben, nachdem ich lange über ihn gegrübelt hatte oder ja auch keinen Mut hatte zu beginnen. Angefangen habe ich ihn 4 Wochen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Ich habe mir gesagt, nun aber doch wirklich, und hatte mich natürlich vorher mit der, ja, mit einer gewalttätigen Herrschaft beschäftigt. Und am Anfang des Ukraine-Kriegs war das umso deutlicher, dass ich mir sagte, du musst jetzt anfangen. Und in dieser ersten Zeit habe ich natürlich gegrübelt, was sind negative Personen, über deren Charakter nachzudenken ist. Und als eine Lateinschülerin, die in einer römischen Stadt, nämlich Trier, aufgewachsen war, bin ich sehr schnell in der römischen Antike gelandet, habe viel Tacitus gelesen. Tacitus ist ein wunderbarer Historiker, den ich nur zum Lesen empfehlen kann, der nicht nur Geschichte erzählt, sondern eben Geschichte mit einer Melancholie erzählt und mit der Vorstellung einfach, die Kaiserzeit, ich sag mal mit einem jetzigen Wort, doch gerne in die Senatorenzeit, eine natürlich in einem feudalen Sinne, aber doch eine demokratische Zeit, zurückzubeamen, Lust hat. Und diese Melancholie und diese Genauigkeit einfach, mit der er Details beschreibt, hat mir immer sehr gut gefallen. Aber es kommt noch etwas hinzu, was ich in dem Roman dann eben auch als wichtig gefunden habe. Nicht nur Tacitus, sondern die ganze antike Literatur ist im Grunde genommen physiognomisch interessiert. Die Bösen in Anführungszeichen in der Literatur haben alle eine entsprechende Physiognomie. Sie sind entweder fett, sie hinken oder sie haben Anfälle oder was immer. Und während die Frauen, Agrippina zum Beispiel oder eben die anderen Nebenfrauen von Nero davor ab, gezeichnet werden dadurch, dass sie extrem schlechte Charaktereigenschaften haben, dass sie machtgierig sind, dass sie so einen riesigen sexuellen Appetit angeblich haben, dass sie Verräterinnen sind und so weiter und so fort. Und dieses dramatische System dieser Personenbeschreibung ist dann auch in gewisser Weise dann eben als eine Art von Folie in das Buch selbst hineingegangen.
Man könnte ja sagen, es geht dann damit immer auch, und das thematisiert ja Silke auch in ihren Gedanken über Tacitus, über andere Autoren, Plinius etwa wird er auch genannt, es geht dann auch immer wieder um den Blick von Männern auf Frauen und auch um das Verschwinden von Frauen.
Ja.
Also auch das ein wichtiges Thema. Und ja, viele der, sagen wir so, Betrachtungen widmen sich ja dann eben nicht nur Nero, sondern auch Agrippina, der Gründerin von Köln. Auch das ist eine sehr spannende Figur. Ja. Was macht sie so interessant?
Sie ist eigentlich eine, ja, man kann sagen, sie ist fast eine Migrantin in Rom. Sie ist in Köln geboren, als Köln noch ein kleines Heerlager für Veteranen war, die vielleicht ihre müden Füße dort ausgestreckt haben oder ihre Wunden gelöst haben. Sie kam also als relativ kleines Mädchen nach Rom. Ihr Vater war ein Feldherr und ihre Vorstellung von einer Karriere, wie wir heute sagen wollten, war sehr groß. Sie schaffte es, ihren Onkel zu heiraten und damit eben Kaiserin zu werden. Und als diese Kaiserin ist es ihr sehr wichtig, ihren einzigen Sohn möglichst nah zu positionieren, sodass der Kaiser Claudius, über den nichts Gutes in der Geschichte gesagt wird, auch bei Tacitus erst recht nicht, ihn adoptiert, ihn mit seiner eigenen Tochter verheiratet, mit Octavia, und dann eben den Weg frei macht, dass er unter Ausräumung eines Kindes des Kaisers Claudius, was eine ganz schreckliche Sache ist, das Wegstoßen der Mordung des Kindes, dass er Kaiser wird. Das heißt, diese Frau schaut zu oder ist daran beteiligt, wie Macht entsteht, wie Macht inszeniert wird, bis sie selber eben weginszeniert wird, weil sie zu mächtig ist, weil der Sohn endlich doch sich von der Mutterbindung, würden wir heute vielleicht sagen, befreien möchte. Aber nach Agrippinas Tod ist die Sanktionierung in der Gesellschaft groß. Muttermord ist doch ein gewaltiges Tabu, auch in der römischen Gesellschaft gewesen. Und das führt dann eben auch mit zu seinem Abstieg.
Ursula Krechel im Gespräch über ihren Roman, sehr geehrte Frau Ministerin, erschienen bei Klett-Cotta. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Ursula Krechel.
Bitte.
Ursula Krechel, eine der großen Erzählerinnen unserer Zeit, im Gespräch über ihren Roman, sehr geehrte Frau Ministerin. Für die Lesung im Bayern 2 Podcast Buchgefühl wollen wir einer der drei Frauen im Roman folgen, der Lehrerin Silke Aschauer. Sie unterrichtet Latein, hadert mit dem Lehrplan und ist gezeichnet von einer Erkrankung. Sie hat immer wieder sehr starke Blutungen. Und sie ist die Erzählerin, folgt der Geschichte der Verkäuferin und ebenso der Ministerin. Der Mittelteil des Romans gehört Silke Aschauer. Wir folgen ihr ein Stück in der Lesung mit der Schauspielerin Katja Bürkle. Sehr geehrte Frau Ministerin, von Ursula Krechel.
Ich ging herum. Ich sah ein Schaufenster. Ich sah den Rinnstein. Ich sah die regelmäßigen Steinplatten auf dem Bürgersteig, die Ritzen dazwischen. Ich sah die geordnete Sauberkeit, die Abwesenheit von Müll. Doch dann sah ich einen orangefarbenen Müllbehälter, der überquoll. Kartons, in denen Pizza transportiert worden war, verstopften ihn. Ich will nicht sagen, dass es eine Befriedigung war. Ordnung und Sauberkeit sind nicht unbedingt das, was in einer Stadt zu erwarten ist. So viele Beschreibungen zielen auf das Dunkle, Schmuddelige, Hässliche. Bierflaschen, die auf Mäuerchen stehen, geraten sofort ins Blickfeld. Jemand wird sie schon wegräumen. Ein Flaschensammler mit einer großen, abgeschabten Tüte. Alles kaputt. Kaputt gespart. Marode. Mutwillig geknickt. Lauter Geschmier. Auch auf den Fahrplänen an der Bushaltestelle. Jeder möchte mit dem Finger auf einen wunden Punkt zeigen. Die große Ballade von der zerstörten Stadt, so dass am Ende der Finger wund ist. Als wäre die Dauerempörung die große bleiche Mutter der Rinnsteine, die säkularisierte Stadtpatronin. Was ist dabei gewonnen? Bei einem gelben Gabelstapler blieb ich stehen und sah zu, wie er mit seinen beiden Greifern versuchte, eine Palette mit Steinen hochzuheben und an eine andere Stelle der Baustelle zu transportieren. Es gelang nicht. Er nahm den Rückwärtsgang, fuhr noch einmal an. Die Greifer schoben sich wieder nicht in die Vertiefungen der Palette. Noch ein Versuch. Endlich entschloss sich der Gabelstaplerfahrer, eine andere Palette in Angriff zu nehmen. Und diesmal gelang ein tadelloser Transport. 4 Meter weiter am Straßenrand. Jetzt war die Schicht zu Ende. Auf der Rückenlehne einer Bank im Wartehäuschen saßen 2 Mädchen, kicherten, während sie sich gegenseitig Fotos auf ihren Handys zeigten. Die Füße hatten sie auf die Sitzfläche gestellt. Eine junge Frau mit sorgenvollem Gesicht ging vorbei, ganz in sich gekehrt. In der einen Hand trug sie ein Katzenkörbchen aus Rattan, mit der anderen wischte sie auf ihrem Smartphone. Die Katze, schwarz-weiß gescheckt, hatte sich zur Rückwand des Körbchens gedreht. Nichts sehen, nichts hören. Vielleicht war sie krank. Und die junge Frau auf dem Weg zur Tierärztin. Die Zeit blieb stehen. Ich hatte viel Zeit, in die keine Schulklingel hineinschrillte. Eine meiner Kolleginnen kam mir entgegen. Auf ihrer offenen Schultasche balancierte sie einen Salatkopf, den sie auf dem Markt gekauft hatte. Es war ihr ein bisschen peinlich, dass ich es sah und dass es mich amüsierte. Ich sah auch ein hängengebliebenes Wahlplakat. Essen, lass dir das Auto nicht verbieten. Auch Autos müssen Platz in der Stadt haben. Und ein anderes, mit dem eine Splitterpartei für sich warb. Es gibt wichtigere Dinge als das Design eines Plakats. Gute Politik zum Beispiel. Was für ein Wort. Glassplitter, Granatsplitter, Mandelsplitter. Im Lateinischen Asulae. Auf einem Plakat, das an einer Straßenlaterne befestigt worden war, hing noch ein Bild der Ministerin, die ihren Listenplatz verteidigte. In dieser Straße waren die Wahlplakate noch nicht eingesammelt worden. Fette, knallige Schrifttypen, ein pastellfarbener Hintergrund, ein Kopf, aus dem ein überdeutliches Lächeln heraussprang, Zähne waren nie zu sehen. Zähne waren aggressiv oder hungrig. Gehobene Mundwinkel, gehobener Geschmack. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen. Und wer gewählt worden war, schaute später ernst und verantwortungsvoll. Das Lächeln war unter der Last der Verantwortung verloren gegangen. An diesem Tag muss ich wohl auch den Kräuterladen entdeckt haben. Die Fläschchen und Schächtelchen, die großen salbeigrünen Schubkästen, den schönen altmodischen Zauber. Und er lag ihm. Und ich sah, wie die Verkäuferin etwas aus einer Schublade in eine kleine Tüte schaufelte, vermutlich Tee. Kein Kunde war zu sehen. Damals trug ich noch nicht die rote Mütze. Ich trug überhaupt keine Mütze. Manchmal ein Haarband oder ein zusammengenesteltes Tuch, um meine störrischen Haare zu bändigen. Ich sah mich selbst in einem Schaufenster, fand, dass ich nicht übel aussah. In einem Souterrain sah ich ein weißes, behaartes Männerbein auf einer Bahre, ein freiliegendes, kräftiges Bein, vielleicht ein Sportlerbein, ein Gewichtheberbein. Aber wo war der Mann, dem es gehörte? Ein einziger Blick, ein Erschrecken über ein Männerbein. Ich war weitergegangen, fasste aber den Entschluss, an der nächsten Straßenecke umzukehren. Ganz langsam musste ich gehen, oder so, als ob ich etwas suchte, eine Hausnummer, die aber auf den Boden gefallen sein musste, oder einen verlorenen Ohrring. Es ist nicht fein, an einem späten Nachmittag in ein Souterrainfenster zu starren, nur oder eben gerade, um ein bloß liegendes Bein zu betrachten. Jetzt verstand ich. Der entsprechende Körper war mit einem Tuch abgedeckt, auch der Fuß. Und ein Tätowierer beugte sich über die Wade, ritzte, tüpfelte und wischte das Blut weg. Er hatte sich, als ich das erste Mal vorbeikam, wohl zurückgelehnt und war außerhalb des Fensterausschnitts geblieben. Nun war das Bein fest in seinen Händen. »Ich gehe auf schwankendem Grund«, sage ich mir täglich. »Eine Studienrätin sollte nicht schwanken. Der Lehrplan ist eine festgestampfte Masse. Zu viel, zu viel, zu viel Beton«, tönt es aus den Klassen. »Alles muss dekliniert werden. Nicht nur die Artikel, Substantive, Adjektive, Pronomen. Die Deklination ist eine Stolperfalle. Der Kaiser dankt, des Kaisers neue Kleider, dem Kaiser Ehre erweisen, den Kaiser ehren. Die Schulstunden, die müden Tage, den Fehlern keinen Raum geben, die Geduld der Lateinlehrerin strapazieren, die Falten der Toga zurechtzupfen, hat man die Römische Republik nicht verherrlicht? Die Iden des März studieren, den Kaiser Nero nicht umstandslos zum Bösen abstempeln, dem Mantel der Geschichte misstrauen, den Tücken des Ablativus Absolutus ausweichen. Erleichterung, Ruhe, Zufriedenheit, wenn es gelingt. Besser auch die Adverbien, die Präpositionen deklinieren, nur einmal versuchsweise. Über eine Intrige, einen Schiffbruch, den Brand von Rom wäre noch viel zu sagen. Es gibt auch Sprachen, in denen Empfindungen dekliniert werden, Wetterumschwünge, Platzhalter. Wie Waisenkinder suchen subjektlose Sätze eine Familie, die sie dekliniert, konjugiert, adoptiert. Augustus glänzte, verdunkelte auch. Tiberius versuchte, versuchte nicht. Nero hat nicht. Sein Vorgänger Claudius tat, tat nicht. Und weiter Namen. Eine Inflation von Namen. Adoptionen, die die Namen veränderten. Morde, Bürgerkrieg, der Zerfall des großen Reiches. Andererseits, wie viel Fragilität, Schönheit, Wucht, wie viele unbestrittene oder unsichere Nachrichten, wie viele Zukunftsmöglichkeiten steckten in den Texten, die ich gelesen hatte, die ich den Klassen zum Übersetzen gab. Hier konnten sie etwas über Fake News lernen oder wie Gerüchte gestreut wurden und mit welcher atemberaubenden Wirkung. Tiberius berief verschiedene Astrologen, testete sie, indem er sie bei einem Spaziergang über die Zukunft befragte. Ein Freigelassener sollte ihm jeweils auf dem Weg vorausgehen. Wenn es dem Kaiser so vorkam, dass ein Astrologe prahlte, etwas schönredete, um ihm zu gefallen, musste der kräftige Freigelassene ihn von einem Felsen ins Meer stürzen. Ein anderer Astrologe gab dem Kaiser Antworten, die ihm vernünftig, abwägend erschienen. Jedenfalls missfielen sie ihm nicht. Nun befragte Tiberius ihn, ob er sich schon einmal selbst das Horoskop gestellt hätte und ob er wüsste, was ihm das nächste Jahr brächte. Der Astrologe erbat sich Bedenkzeit, rechnete, stutzte, wurde bleich und gestand schließlich, eine fürchterliche Zukunft stehe ihm bevor. Es drohe eine Gefahr, die er nicht benennen könne. Da umarmte ihn der Kaiser. Das war sein Mann. Der Mann, der sich nicht vor einer schrecklichen Wahrheit gedrückt hatte. Er würde auch ihm, dem Kaiser, die Wahrheit sagen. Eine Wahrheit, die ihn überraschte. Eine mutige, allerdings nicht nachprüfbare Wahrheit. Eine Wahrheit, der er Glauben schenken wollte. Seitdem war der Astrologe, der Deuter, der Meinungsmacher, der potenzielle Manipulator sein bester Freund, der allfähige Berater. Auf einen wie ihn hatte er gewartet. Es war doch einfach, nicht vom Felsen gestürzt zu werden. Furcht begleitet mich seit einer langen Zeit. Die Furcht nach der vorläufigen Heilung, die besser Stillstand der Krankheit heißen sollte, von neuem krank zu werden. Oder besser, Furcht vor einem neuen Ausbruch der Krankheit oder, um es kurz und knapp zu sagen, Furcht vor dem Tod. Oder ist es eine Angst? Als Kind hatte ich keine Angst vor der Dunkelheit, im Gegenteil. Die Dunkelheit war eine Hülle, die die Angst feierlich auskleidete. Angst und Furcht, das Konkrete und das Verallgemeinerte. Später hatte ich gefürchtet, eine frustrierte Lateinlehrerin zu werden, Studienrätin für Latein und Sport. Den Sportunterricht hatte ich aufgegeben oder aufgeben müssen. Ich hatte aufs Turnen gesetzt, hatte Wert aufs Schwimmen gelegt. Jüngere Sportlehrer, der bärtige Dynamiker an unserem Gymnasium zum Beispiel, hatten eine andere Sportpädagogik aus dem Studium mitgebracht. Mannschaftsspiele, Freundschaftsspiele, Basketball, Handball, Fußball. Ohne Ball keine Kommunikation, ohne Kommunikation kein Wir. Dass ich Sport studiert hatte, stellte sich im Nachhinein als eine schöne, hitzige, schweißtreibende Verlegenheit heraus. Mens sana in corpore sano. Die Lateinlehrerin hatte nie Angst, vor einer Klasse zu stehen. Ich könnte über 3, 4 Schüler und Schülerinnen schreiben, die Fragen stellen. Was war denn mit Agrippina? War sie wirklich so ehrgeizig? War sie böse oder nur lästig geworden, weil sie in alles hineinredete? Weil sie an Staatsratssitzungen teilnehmen wollte, zwar hinter einem Vorhang verborgen, aber immerhin. Agrippina sprengte als Frau Grenzen, sagte eine Schülerin, und es war nicht klar, ob sie das missbilligte oder bewunderte. Dann müsste sie doch als eine Heldin, als eine Pionierin gefeiert werden, jedenfalls nicht mit Dreck beworfen werden, oder? Die Frage stellte eine Schülerin, die bestimmt keine Altphilologin werden wollte, sondern sich im Stadtschülerausschuss und in der Jugendorganisation einer Partei engagierte. In welcher wollte sie nicht verraten, jedenfalls nicht der Lehrerin. Aber ich war überzeugt, von ihr würde man später noch hören. Sie hatte eine freischwebende Begeisterungsfähigkeit für dieses und jenes, bestimmte Meinungen, die nicht in jedem Fall begründet waren. Ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnte, würde sich schon finden. Ortsgruppe, Landesverband, vielleicht ein Mandat, auch eine Niederlage würde sie nicht schrecken. Sie hatte schon als Schulsprecherin kandidiert und war unterlegen. Im Lehrerzimmer hatte ich von einer Kollegin erfahren, sie sei wohl nicht locker flockig genug gewesen. Natürlich ganz wertfrei gesagt, wie sie rasch hinzufügte. Dem Mädchen schien das nichts auszumachen. Was war denn mit Neros Mutter? Optima Mater. Und warum muss die Beste, das Beste im Leben eines Mannes, getötet werden? Ich hatte darauf keine Antwort. Alle mochten doch ihre Mütter. Manchmal vertreten sie die Augen über sie, natürlich gingen sie ihnen auch auf den Wecker. Optima Mater. Kann man Mütter optimieren? Manche denken, wo sie seien, verpflichtet, sich selbst zu optimieren, bis sie dem Sohn der Tochter gefallen. Oder ist das zu viel verlangt? Optimismus hilft. Muttermord. Ein Wort, das nur mit Schauder ausgesprochen werden konnte. Und genau so hat es Tacitus getan, als ob er den Griffel fallen ließe. Keine der Erzählungen vom großen, unheimlichen, verderblichen, lächerlichen Kaiser und seiner Mutter stammt von einem Zeitgenossen. Alles ist auf Wachstäfelchen und in Buchrollen nachgetragenes Wissen. Kopiert, tradiert, Gemunkel, Lästereien von Klatschmäulern, bestenfalls ein Tauchen in die Archive, in die Bibliotheken. Wäre es besser, ein Zeitgenosse gewesen zu sein? Verstrickt in Händel und Abhängigkeiten, in Furcht vor der Zensur, folgsam und schweigsam bei heiklen Punkten. Der Zeitgenosse kann Zeugen befragen. Aber sprechen denn alle mit ihm? Die Gerüchteküche dampft. Der Kaiser hat eine schlechte Presse, es fehlt ihm eine PR-Abteilung, die ihn berät. Auch wenn er eine hätte, wäre er, je länger er regierte, umso offensichtlicher wurde es, beratungsresistent. Wer nicht dabei war, schlägt Schneisen in das Dickicht der überlieferten Tatsachen, ist erhaben über den Kleinkrieg der Gerüchte. Einer seiner Biografen berichtet, dass Nero sich an die Mutter klammerte, weil ihm seine Verpflichtungen über den Kopf gewachsen waren. Dass seine Toga befleckt war, wenn er mit der Mutter aus der Sänfte stieg. Dass die Mutter zu Boden sah. Andere wiederum behaupten, sie habe hochnäsig über die Menge hinweggeschaut. Damit war in der Schule kein Start zu machen. Der Lateinunterricht war eine Orchideenblüte, doch eine erstaunlich haltbare. Fast alle in meinen Klassen waren Schüler und Schülerinnen aus Akademikerhaushalten. Oder sie hatten Eltern, die der Auffassung waren, ein großes Latinum mache sich gut in allen zukünftigen Bewerbungen. Es gäbe ihrer Tochter oder ihrem Sohn einen Rückhalt. Und damit hatten sie nicht Unrecht. In einer Untersuchung wurden Unternehmen fiktive Bewerbungen vorgelegt, die sich nur in einem Punkt unterschieden. In den einen war ein großes Latinum aufgeführt, in den anderen nicht. Eindeutig bevorzugt wurden die ehemaligen Lateinschüler und Schülerinnen. Sie hätten sich im Gymnasium durch ein Dickicht geschlagen, logisches Denken geübt, Abstraktionen begriffen, sich an einer modernen Schule mit einer konservativen Tradition auseinandergesetzt. Mit anderen Worten, sie hätten fürs Leben gelernt, während sie gleichzeitig darauf verzichteten, eine weitere gegenwärtige Sprache zu lernen. Oder versäumten sie es? Unter den Schülerinnen war Alberta, ein afrodeutsches, schlaues Mädchen, das seine Haare zu Schnecken gedreht trug. Woher ihr Vater stammte, wollte niemand so genau wissen. Es könnte ein Problem sein, besser nicht daran rühren. Und ihre Mutter war alleinerziehend. Es kam ihr vor, als hätte Alberta sich wie ein fremder Vogel hierher verirrt. Aber sie war kein bisschen fremd. Sehr gut in Musik, sehr gut in Latein, sehr gut im Beobachten ihrer blässlichen, vernünftigen, langweiligen oder gelangweilten Mitschüler, mit denen sie eine Art von diplomatischem Austausch pflegte. Manche von ihnen fassten wie in einer Phase der Erweckung plötzlich Tritt, verbissen sich in ein Thema, fielen danach in eine schweigsame Indifferenz zurück. Alberta hatte mit ihnen nicht viel zu schaffen, und sie zahlten es ihr heim, schnitten sie. Warum denn Latein? Warum immer wieder die Alpen überqueren in allen möglichen Eroberungskriegen? An manchen Tagen hätte ich den Unterricht am liebsten nur für Alberta gehalten. Aber keine Bevorzugung. Jede Schülerin, jeder Schüler braucht Förderung, braucht Erfolgserlebnisse. Es ist nie genug. Und ist es nicht auch ein Erfolg, den Ablativ begriffen zu haben? Aber nein, wir büffelten nicht. Ich quälte weder Kinder noch junge Erwachsene. Wir machten Rollenspiele, studierten den römischen Alltag, schlenderten durch ein virtuelles Rom, entzifferten Inschriften auf römischen Grabsteinen. Oh, so viele gestorbene Kinder, so viel Inbrunst der Eltern. Ich musste eingreifen, denn die 15-Jährigen ertrugen kaum die herzzerreißende Trauer um ein 6-Jähriges, von dem wir auf einem Tontäfelchen lasen und übersetzten. Ich musste von den vielfältigen Kinderkrankheiten sprechen. Nach den Quellen waren bis ins Mittelalter die meisten Toten Kinder, hinweggerafft von Infekten, die auch die Geschwister gefährdeten. Hatte Agrippina nur ein einziges Kind, Nero, und warum? Nur von Agrippinas Mutter war bekannt, dass sie 9 Kinder geboren hatte. Konnten die Frauen in Rom verhüten? Ich schaute in erwartungsvolle Gesichter. Wie wird sich die Lateinlehrerin aus der Affäre ziehen? Aber vielleicht war es keine Affäre, sondern blutiger Ernst. Und was wussten die Schülerinnen und Schüler über Verhütung? Wie verhüteten sie? Waren Mädchen und Jungen in der Klasse, die weit entfernt davon waren, sich mit Geschlechtsverkehr und seinen Folgen auseinanderzusetzen? Vermutlich. Würden sie ihren Eltern erzählen, dass ihre Lateinlehrerin ihnen antike Verhütungsmethoden nahegebracht hatte? Ich wilderte im Fach Sexualkunde, aber in welcher Klassenstufe? Nach welchem Lehrplan? Ich hatte keine Zeit, mich den Bedenken, die ich hier ausbreite, hinzugeben. Schluckte und sprach von Schwämmen, getränkt mit Zitronensaft und Honig, die den Muttermund verschlossen und die Scheidenflora veränderten. Auch Zäpfchen von gestößeltem Krokodilkot mit Pflanzenschleim gemischt wurden verwendet. Ein Sud von Kräutern, die so begehrt waren und teuer gehandelt wurden, dass die Pflanzen ausstarben. Den Frauen wurde empfohlen, eine Kupfererzlösung zu trinken, aber das konnte tödlich sein. Weniger gefährlich war es, wenn sie den ärztlichen Rat befolgten, während des Geschlechtsverkehrs zu niesen, damit die Spermien durch die Kontraktion herausgeschwemmt würden. Und ich sprach über die Männer, die ihren Penis mit Essig einrieben, der die Spermien abtöten sollte, erwähnte den Coitus interruptus. Dabei vermied ich es, die Jungen anzusehen. Ich erzählte vom griechischen Arzt Hippokrates und von Augustinus, der, bevor er fromm wurde, ein ausschweifendes Leben führte, mit 19 Jahren seinen ersten Sohn bekam und später Enthaltsamkeit predigte. Schöne Namen, auf die wir vielleicht später einmal zurückkämen. Und ich musste in meinem Gedächtnis kramen, noch einen Schritt weitergehen, heiße Bäder, Einläufe nennen, Abtreibungen, die häufig tödlich verliefen. In der Klasse war es still, und dann seufzte jemand auf. Am Ende der Stunde kam Alberta zu mir und sagte: Danke.
Ursula Krechel, sehr geehrte Frau Ministerin. Lesung mit Katja Bürkle. Regie Irene Schuck, Technik Monika Xenger. Ursula Krechels Roman ist bei Klett-Cotta erschienen. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages dürfen wir Lesung und Gespräch hier präsentieren im Bayern 2 Podcast Buchgefühl Gespräch und Lesung. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beintger.
ARD. Deutschland, April 1945. Michael Hansen, ein junger GI, kehrt in das Land seiner Geburt zurück, das nun in Trümmern liegt. Im Auftrag des Geheimdienstes soll er herausfinden, welche Rolle ein bedeutender Wissenschaftler des Naziregimes gespielt hat.
In Frankfurt wurde Hansen in die Dienststelle der Psychological Warfare Division befohlen. Major Engel gab Hansen den Marschbefehl nach München. Haben Sie schon mal von der Eugenik gehört? Gehört, ja. Damit werden Sie sich in der nächsten Zeit beschäftigen. Dr. Alfred Plötz. Der Mann war 1936 im Gespräch für den Friedensnobelpreis. Begründer der Eugenik und der Rassenhygiene.
Plötz ist tot, doch Wagner, einstiger Freund des NS-Eugenikers, ist noch am Leben. Nachrichtenoffizier Hansen quartiert sich im Herrenhaus neben Plötz Schloss am Ammersee ein, pendelt von dort aus ins zerstörte München, um sich von Wagner die Geschichte von ihm, dem Idealisten und KZ-Überlebenden, und Plötz erzählen zu lassen. Vor allem das: Wie konnte aus dem jungen Sozialisten Plötz, der fasziniert war von den utopischen Ikaria-Gemeinden in Amerika, später der Chef-Eugeniker der Nazis werden?
Die Gleichheit kann nur durch eine allgemeine Höherentwicklung erreicht werden. Die Aufzucht eines starken, gesunden, vor allem auch schönen Geschlechts, das sich selbst als stark und schön versteht. Es muss eine biologische Revolution geben. Sie muss die soziale ergänzen.
Das Nachkriegsepos Ikarien ist ein packender historischer Roman über die Abgründe von Macht, genetische Manipulation und über die Stunde Null in Deutschland. Geschrieben von einem der größten deutschen Gegenwartsautoren, Uwe Timm.
Aber dieser Roman erzählt ja mehr. Das ist nicht nur der Plötz, der da erzählt wird, sondern da wird etwas erzählt über die Hoffnung von dem, dass es eine andere, gerechtere, menschlichere Welt gibt.
Uwe Timm, Ikarien, gelesen von Ulrich Nöten, Hörbuchpodcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.